Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Da es die erste Folge des Jahres ist, wünsche ich natürlich noch alles ein gutes neues Jahr. Viel gesünder natürlich gerade in der aktuellen Pandemiezeit. Und wir wollen uns natürlich in diesem Jahr weiterhin mit vielen Themen rund um den Handballsport beschäftigen und haben natürlich jetzt mit dem Testspiel und der beginnenden Handball-EM natürlich schon den perfekten Aufhänger, um dort anzufangen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt an meiner Seite ist der Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian, auch von mir ein frohes Neues.
Ja Tim, ich habe es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, wir wollen uns jetzt erstmal mit dem Testspiel der deutschen Männer beschäftigen, bevor wir uns mit einigen anderen Themen beschäftigen, dann im zweiten Teil. Am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz, die ja eigentlich die nur Ersatzspieler sind, ja, weil ja Serbien aufgrund von Corona-Problematiken oder von Corona-positiven Corona-Fällen nicht angetreten ist. Am Ende gewinnt die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz mit 30-26. Standesgemäßer Sieg, könnte man sagen. Also das war jetzt kein glanzvoller Sieg, aber ein Sieg halt.
Ja, ich sag mal so, das ist halt jetzt auch in dieser Konstellation mehr oder weniger auch das erste Testspiel gewesen. Man hat auch gesehen, dass es ein Testspiel ist. Also wirklich jeder aus dem Kader hat gefühlt seine Einsatzzeiten bekommen. Und dementsprechend hat man das phasenweise gut gemacht. Klar sind hier und da immer noch ein paar Probleme, die es zu lösen gilt in den nächsten Tagen und auch im nächsten Testspiel dann gegen Frankreich am Sonntag. Aber alles in allem fand ich, war das eine ordentliche, eine gute Leistung, auf der man aufbauen kann. Man hat auf jeden Fall schon mal das Wichtigste vor diesem Turnier. Man weiß, dass die Torhüter auf jeden Fall funktionieren werden. Andy Wolf absolut in EM-Form, hatte glaube ich knapp 36% in der ersten Halbzeit. Till Klimke hatte danach in der zweiten Halbzeit auch ein paar sehr gute Paraden. Also darauf kann man auf jeden Fall vertrauen und bauen. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, was ja auch hier und da in den letzten Jahren, zumindest was die Konstanz anging, teilweise nicht mehr so da war. Und von daher, ja, das war schon mal sehr, 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 sehr gut zu sehen.
Ja, auf jeden Fall, das war sehr, sehr gut zu sehen. Du hast ja schon das Torwart-Thema auch so ein bisschen noch angeschnitten. Das ist ja auch etwas, was wir natürlich genau beobachten, weil es ja aktuell drei Torhüter ja gibt in der Konstellation. Und da ist natürlich die Frage, okay, wer darf entsprechend mit? Jetzt haben sich mal Andy Wolf und Till Klimke zeigen dürfen. Heißt aber, glaube ich, noch nicht, dass die da jetzt auch definitiv sicher mit dabei sind. Gisdersen hat es ja angeklingen lassen in der Presserunde, wo ich mit dabei war, dass man eventuell noch nicht sicher ist, ob man zwei oder drei mitnimmt, aber es ist aktuell mit zumindest ein offener Dreikampf und ich glaube, das muss man angesichts der Qualität der Torhüter auch so anerkennen, dass die, ich glaube, alle drei, wenn sie nominiert werden würden, ein gutes Turnier spielen würden.
Ja, davon ist auszugehen. Klar, Klimke und Bierlehm haben noch nicht die große Erfahrung im Nationalteam, aber irgendwann ist es natürlich jetzt auch mal Zeit gewesen, diesen jungen Torhütern auch die Chance zu geben, sich auszeichnen zu können. Das haben sie sich jetzt auch durch die konstant guten Leistungen in den letzten Jahren in der Bundesliga wirklich verdient. Beide und das ist schon ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich denke, Andy Wolf, es wurde gestern auch immer wieder besprochen, vielleicht sollte man quasi jetzt nochmal vor dem Turnier ihn als klare Nummer 1 hervorheben, weil Wolf da ja auch durchaus ein Typ für ist, der mit diesem Vertrauen dann nochmal einen gewissen Push bekommen kann. Mal schauen, ob das noch passiert, aber ich denke auch so ist Wolf auch mittlerweile in einem Alter, wo er da vielleicht ein bisschen mehr als früher auch drüber hinwechseln kann, wenn das nicht so ist und bringt einen vielleicht dann auch nicht so in diese Situation, wenn Wolf dann mal vielleicht doch keinen so guten Tag hat, dass man dann zu lange an ihm festhält, weil er eben diesen Nummer-1-Stempel hat. Von daher mal schauen, was in die Richtung jetzt noch passiert vor dem Turnier, aber alles in allem, wie gesagt, kein Grund zur Sorge, sondern eher zur Freude und zur Vorfreude auf dieses Turnier tatsächlich.
Ja, Also dieser hat auch gesagt, dass er auch natürlich Wolf einen gewissen Vorteil hat, weil natürlich mit Mannschaften wie Polen und Weißrussland, da sind halt Spieler, die kennt er selbst aus dem Training, aus seiner Mannschaft in Kielce. Deswegen hat er da so einen kleinen Vorteil, wobei ich das natürlich als Begründung das natürlich schwierig finde. Aber okay, das haben wir dahingestellt. Ist wie gesagt das, was er auch gesagt hat, der Bundestrainer. Und ich glaube auch natürlich, klar, den Vorteil hat er, ist der Erfahrene, der Routinierte, der da auch schon ewig mit dabei gewesen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob er dann auch wieder die Leistung bringen kann, die er jetzt beim letzten Turnier ja nicht gebracht hat. Muss man auch natürlich schon noch ganz klar so sagen. Aber ich denke, dass wir auf der Poser-Position, ich glaube, während des Turniers prinzipiell die wenigsten Sorgen haben sollten. Lass uns mal ein Thema mit den anderen Themen beschäftigen, also mit Abwehr und Angriff und mal den Blick erstmal auf die Abwehr starten lassen. Da ja so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Monat durchgewechselt wurde im Innenblock. Da wurden verschiedenste Konstellationen, sag ich mal, ausprobiert, mit einem Simon Ernst zum Beispiel, aber auch mit Winczek und Goller, das, glaube ich, so ein bisschen das präferierte Duo, glaube ich, sein könnte, oder vielleicht auch mit dem Sebastian Heimann von Beginn an. Wie fällt dein Fazit insgesamt zu der Abwehr in der ersten Partie aus?
Ja, wie gesagt, phasenweise war es gut. Phasenweise hat man es dann ein bisschen, ja, hat so ein bisschen die Aggressivität hier und da mal gefehlt, was natürlich auch verständlich ist, wenn man eben so viel Verschiedenes auch durchprobiert. Was ich sehr interessant fand, war, dass man mit der Aufstellung Wolf, Schiller, Heimann, Witzke, Benge, Kastening und Goller begonnen hat und dementsprechend keinen Spezialistenwechsel hatte zu Beginn des Spiels. Da hat es mir in den ersten knapp 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr sehr gut gefallen, was wir da gesehen haben. Ich fand, die Abwehr stand gut. Man hat in den ersten 6 Minuten nur einen Gegentreffer bekommen, konnte dann andersrum sehr gut ins Tempospiel kommen. Da hatte man eine zweite Wellephase, wo Witzke wirklich ein sehr, sehr schönes Anspiel dann auf Mbenge hatte und so ein schnelles Tor, ein relativ einfaches Tor fallen konnte. Das war auf jeden Fall sehr positiv. Danach hat dann die Schweiz auf 7-6 umgestellt und da fiel es der Mannschaft dann schwer, den Zugriff zu bekommen. Und ja, gut, diese Geniestreiche von Andi Schmid, die kannst du über 60 Minuten natürlich nicht komplett verhindern. Das hat man auch wieder gesehen. Aber generell hat da so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Dann hat man es versucht, weil vor allem diese Kreisanspiele sehr häufig dann kamen, was man ja auch so aus Mannheim kennt von Andi Schmid. Und das hat man dann wieder gut hinbekommen, musste dann aber wieder mehr Rückraumtore hinnehmen. Also da hat so ein bisschen, ja, vielleicht die Balance gefehlt in der Abwehr. Aber dann hat man nochmal umgestellt. Ernst und Weber haben dann einen Abwehrangriffwechsel gemacht. Steinert ist mit reingekommen. Und da war in der Phase kurz vor der Pause eher die Offensive das Problem, mit 5 Minuten ohne eigenen Treffer. Von daher konnte man da, fand ich, sogar noch ganz zufrieden sein mit der Halbzeitführung, weil eben die Abwehr dann wieder sich so ein bisschen mehr gefangen hatte. Und das war ganz gut. Ich muss sagen, 2 Angriff-Abwehrwechsel, die man in der zweiten Hälfte hatte mit Steinert und Ernst für Häfner und Weber, fand ich einen Ticken viel. Also das nimmt dann schon einiges an Dynamik aus der zweiten Welle. Klar, die gehen Steinert und Ernst dann auch mit. Aber also da hat man dann schon gemerkt, dass beide, also klar, Steinert in dieser Saison in Erlangen jetzt wieder mehr offensiv zeigen durfte. Aber vor allem Ernst da halt nicht die Dynamik hat und gut, nach 3 Kreuzbandrissen auch wahrscheinlich nicht unbedingt haben kann, finde ich, hat man dann schon gemerkt, dass, ja, hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Mal schauen, wie man es dann im nächsten Testspiel nochmal übt und probiert, aber ja, das sind so meine Gedanken zur Abwehr vor allem.
Ja, du hast das schon relativ viel erwähnt, da möchte ich damit gerne mal so viel hinzufügen eigentlich im Endeffekt, weil du, glaube ich, die wichtigsten Themen genannt hast. Ich fände klar natürlich, dass mit Andi Schmid, mir ist aber trotzdem auch gefallen, als auch wenn Andi Schmid nicht darauf gewartet, dass es ein bisschen zu viele Kreisanspiele für meinen Geschmack gab, also dass man da zu einfach es hat passieren lassen, sage ich es mal so. Also da muss man mit Sicherheit noch ein bisschen aufpassen. Liegt damit sich einfach, glaube ich, daran, dass man sich einfach einspielen muss, sich finden muss, okay, wie agiert mein Nebenmann und so weiter. Und auch der Innenblock natürlich sich noch ein bisschen besser einfinden muss. Natürlich trotzdem sollte man gucken, dass man das jetzt gegen Frankreich ein bisschen reduziert, weil die Franzosen mir genau auch zugeschaut haben und die werden auch genau wissen, okay, die haben gerade ein bisschen Probleme über den Kreis, dann spielen wir über den Kreis. Und dann hast du halt da einen Ludovic Fabregas, den du über den Kreis anspielen kannst und das ist halt nochmal der Stippel drüber über den Kreisläufer der Schweiz, um nicht, um sie jetzt schlecht zu machen, aber das ist halt trotzdem nochmal ein großer Qualitätsunterschied, den es dort einfach gibt. Deswegen müssen sie da ein bisschen dran arbeiten. Ja, natürlich auch mit Blick auf die ja, wirklich auch ja, kräftigen Spieler, die dann noch kommen auf die bei während der EM am Kreis. Also von daher muss man da noch ein bisschen zulegen. Ganz gut fand ich eigentlich auch diese 5-1-Variante. Hätte mir ganz ehrlich gewünscht, dass ich mal ein bisschen länger sieht als nur jetzt die 8 Minuten hinten raus. Aber ich glaube, da hat man mit Philipp Köster jemanden, der das sehr, sehr gut machen kann, auf der Spitze vorne. Ich bin vielleicht auch gespannt, ob man dann vielleicht auch nochmal mehr sieht als nur diese 8 Minuten, dass man vielleicht auch wirklich mal eine überlegt, 3-2-1 zu spielen, die ja auch Alfred Gisasson sehr, sehr gut gespielt hat, während er bei Kiel gewesen ist. Die Frage natürlich, hast du die Spieler dafür, um das entsprechend zu lösen? Da eigentlich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber prinzipiell würde ich mir das auch auf jeden Fall mal wünschen, dass wir es zumindest mal im Test mal sehen. Bin gespannt, ob es überhaupt auch einstudiert wird, aber prinzipiell wäre es mit Sicherheit auch eine spannende Option, um dann auch mal ihn einfach vor andere Herausforderungen zu stellen im Endeffekt. Und ja, wie gesagt, es war teilweise war es echt gut, teilweise hat man sich da echt ein bisschen zu einfach abkochen lassen. Das muss man da schon zugeben. Also von daher, da glaube ich, braucht es ein bisschen Abstimmung. Lass uns zum Angriff kommen, der auch phasenweise echt gut gespielt hat. Aber ich fand gerade auch in der ersten Halbzeit wurden mir zu viele klare Chancen liegen gelassen. Also haben sich gute Chancen teilweise erarbeitet, aber dann muss der Wurf platzierter kommen als irgendwie mitten auf dem Torhüter, halbe Höhe, anwerfen. Das ist genau dieselben Probleme, die wir schon in den Jahren zuvor hatten und das kannst du dann noch neue Spieler dazu holen, wenn auch die das Tor nicht treffen, dann hilft es dann halt auch nicht.
Ja, absolut. Also vor allem kurz vor der Pause, die Phase, wo man 5 Minuten nur auch ohne eigenen Treffer blieb, das lag nicht unbedingt nur an dem, also die Chancen waren halt da, also das muss man schon sagen, ich fand der Positionsangriff hat schon flüssiger gewirkt in einigen Phasen des Spiels, als man es jetzt so über die letzten Jahre gewohnt war, was schon mal gut ist. Aber in der Phase vor allem eine wirklich nicht so gute Wurfauswahl, klasse Chancen nicht verwertet. Dazu, okay, klar hat sich Portner im Tor dann auch gesteigert, das muss man dann auch sagen. Da waren auch schon ein, zwei gute Paraden dabei, aber auch ein, zwei Dinger, wo man sagt, gut, wenn er da schon in der Ecke steht, muss man ihn sich hier unbedingt auch dahin werfen. Aber ja, genau, also gut, es ist auch da, das sind dann Sachen, gut, vielleicht weiß ich nicht, nach der Pause, nach dem Hin und Her jetzt auch, keine Ahnung, vielleicht war da im Kopf was noch nicht so ganz klar, muss man mal schauen. Aber wie gesagt, auch da kann man vieles Positives mitnehmen aus dem Angriff. Hatte auch in der Schlussphase dann hier und da ein paar leichte Fehler und Unkonzentriertheiten, sodass die Schweizer nochmal rangekommen sind, 10 Minuten vor Schluss auf ein Tor. Aber ja, alles in allem, auch hier finde ich, wie gesagt, Witzke und Bengel haben das in der ersten Halbzeit hier und da immer mal wieder gut gemacht. Und genau, vor allem Witzke natürlich auch so ein Typ, 1 gegen 1 auf die Lücken zu gehen, sehr, sehr angenehm anzusehen, wie ich finde, und auch sehr, sehr erfrischend für das Spiel. Und interessant fand ich auch, dass die Überzahl, glaube ich, konsequent, zumindest in der ersten Halbzeit mit 2 Kreisläufern und dann Weber und Bengel im Rückraum gespielt wurde. Da hatte Weber auch einen sehr, sehr schönen Diagonalpass auf rechts außen auf Kastening. Also auch das scheint zumindest in den Ansätzen schon mal sehr gut zu funktionieren. Das war auf jeden Fall auch noch ja, positiv. Von daher, ja, wie gesagt, einiges, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Natürlich, man muss nochmal einordnen, es ist die Schweiz. Das ist ein solider Gegner, die aber auch bei dieser Europameisterschaft eben nicht dabei sind und eben so in dieser ja, Grenze sind zwischen Teams, die bei diesen Turnieren die Qualität für diese Turniere haben und eben Teams, die knapp dran kratzen. Deswegen, das wird dann mit Frankreich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Da bin ich dann schon gespannt drauf, wie das funktioniert und ja, ob wir da ähnlich viel Positives mitnehmen können aus dem Spiel. Aber ja, genau. So Grundstimmung ist durchaus positiv.
Ja, bin ich auch bei dir. Hört jetzt so an, als ob ich nicht so bin, aber ja, wie gesagt, da waren gute Phasen mit dabei, das möchte ich auch gar nicht auch absprechen. Da hat man es auch wirklich dann auch gut gemacht. Ich fand auch gerade dann auch das, als dann die jungen Außen und die neuen Außen dazu kamen, also Lukas Zerbe und auch Lukas Mertens, sehr erfrischend, wobei ich nicht verstanden habe, dass dann Zerbe zwischendurch rausgegangen ist. Aber insgesamt haben wir das besser gemacht als ein Schiller und ein Kastening, die für mich dann, wenn sie die Chance haben, zu sehr liegen gelassen haben, beziehungsweise Kastening hat mir das ein oder andere Mal zu sehr die Chance gesucht, obwohl dort eigentlich kein Winkel gewesen ist. Deswegen, ja, es war ganz gut, es war ganz lustig, man hat auch einige tolle Kombinationen gespielt, aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass noch einiges einfach zu tun ist, dass sich noch einige Abläufe einfach einfinden müssen. Die Wurfgewalt aus dem Rückraum muss nämlich noch ein bisschen mehr eingebracht werden. Da muss noch was passieren auf jeden Fall. Ich fand überrascht, dass Philipp Weber so wenig Spielzeit eigentlich bekommen hat und dass man wirklich dann noch mehr andere Spieler ausprobiert. Ja, also wie gesagt, das war ganz in Ordnung, das war solide, aber ich denke, wenn jetzt Frankreich kommt, das ist nochmal ein anderer Maßstab einfach als die Schweizer, denn du hast angesprochen, die Schweizer sind nicht beim Turnier dabei, was schon ein bisschen verwunderlich ist, muss man ganz ehrlich zugeben, also ich finde die schon, dass sie durchaus Qualität haben, das haben sie auch unter Beweis gestellt und mit Nicola Portner ja auch einen tollen Torhüter, hat auch echt tolle Paraden mit dabei gehabt, auch wenn er teilweise das sehr einfach bekommen hat von der deutschen Mannschaft, aber trotzdem möchten wir natürlich nicht die Leistung von ihm auf schmälern als Torhüter. Wissen wir, dass man auch solche Würfe einen stark machen und dann kann man auch mal ein paar andere, ein bisschen schwierigere wegnehmen, die er auch gemacht hat. Also von daher, es war ein guter Auftakt, glaube ich, so kann man es gut zusammenfassen. Ist aber noch einiges zu tun. Klar, ist natürlich noch ein Team, was ich finden muss. Das hat ja auch Bundestrainer gesagt, dass es teilweise im Training noch Chaos ist, wenn es teilweise wieder Phasen gibt, wo es wieder richtig gut läuft. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt und ob dann vielleicht auch mal jetzt noch bis Frankreich dann nochmal dieses Thema probiert wird, okay, gegen den siebten Feldspieler zu verteidigen, weil da hat man schon gemerkt, da gab es schon noch so ein bisschen so Probleme, da muss man schnell auf den Beinen einfach sein, besser übergeben, übernehmen. Das ist alles Abstimmungsgeschichten, die jetzt noch passieren müssen bis zur EM und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück, denn es gibt noch einige weitere Themen zu besprechen im Handball und da müssen wir natürlich drauf schauen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt ja mit dem weiteren Themen rund um den Handballsport beschäftigen und da müssen wir uns natürlich mit den aktuellen Thematiken beschäftigen, denn es ist so, Tim, dass das Coronavirus, wie alle anderen Sportarten auch, uns natürlich auf Trab hält. Ja, es gibt einige Mannschaften, die schon einige Probleme hatten, wie Serbien habe ich schon angesprochen, aber auch die Franzosen, Portugal, auch die Schweizer mussten ja ihr Turnier absagen, weil es auch ein Turnier, eine Mannschaft gab, beziehungsweise eigentlich zwei, die mit Corona-Fällen zu kämpfen hatten. Und das ist nicht schön gerade, zumal die ERF-Info war, dass jetzt erstmal Spieler in 14-tägige Quarantäne müssen. Das heißt, gerade auch bei den Kroaten zum Beispiel jetzt mit Duvnjak und Stepančić, Čindrić so, die fehlen 14 Tage und das ist fast die ganze Vorrunde. Also von daher ein bisschen Chaos gerade bei den Teams.
Ja, absolut Chaos. Also gefühlt auch irgendwie ein bisschen, also nochmal ein bisschen mehr Chaos als letztes Jahr, weil mehr Teams getroffen sind. Also mittlerweile kannst du oder so, muss man eher die Teams aufziehen, die bisher noch keine Fälle haben, als es geht schneller als die Teams, die Fälle haben und aufweisen. Das Gute ist, dass die ERF jetzt diese 14-Tage-Regelung zumindest mal ein bisschen gelockert hat. Also bei einer Infektion vor dem Turnier reicht bereits ein negativer Test nach 5 Tagen Isolation, um anreisen zu können. Während des Turniers braucht man dann 2 negative PCR-Tests am 5. und am 6. Tag. Dementsprechend, also das ist unter anderem für Duvniak, für Yannick Gren von Dänemark, Urban Lesjak, Tobias Tolin sehr, sehr wichtig jetzt gewesen. Denn das heißt, dass sie in der Vorrunde auf jeden Fall dann auch noch oder auf einen Einsatz in der Vorrunde noch hoffen können. Ähnliches gilt eben für Cindric, zudem für die beiden Serben Radivojevic, Čupara. Aber also jetzt kam gestern dann auch noch aus dem schwedischen Team die Meldung, dass beide Linksaußen sich infiziert haben mit Lukas Pelas und Hampus Wanne. Das ist natürlich auch ein absoluter Worst Case, wenn dir deine beiden Linksaußen da ausfallen. Benjamin Buric bei den Bosniern hat es jetzt auch getroffen, gestern oder vorgestern. Also ja, da sind dann auch schon ordentlich große Namen betroffen, die ja jetzt mal mindestens ein paar Tage pausieren müssen, und noch ist es zeitlich, könnte es zeitlich aufgehen, dass sie kein Spiel verpassen, aber ja, das wird alles schon ziemlich, ziemlich knapp und ist schon, ja, ein ziemliches Chaos, das natürlich die Vorfreude auf dieses Turnier auch immer mal wieder runterzieht. Also das ist im Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, schon so ein Hin und Her der Gefühle. Einerseits, wenn man dann ein Spiel sich anguckt oder Highlights guckt oder sich darüber informiert, dann denkt man sich so, ja, der Januar ist wieder da, schön, das Turnier, auf das man sich immer wieder freut, und dann liest du halt diese Meldung von immer mehr positiven Tests, und dann zieht das Ganze die Stimmung dann schon noch ein deutliches Stück runter. Also das ist schon echt wieder, ja, absolutes Chaos.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also so ein bisschen natürlich die Vorfreude fehlt, wenn man sieht, was für Top-Spieler sich mit dem Virus infiziert haben. Und da fand ich auch erst diese Maßgabe der ERF mit diesen 14 Tagen ein bisschen viel, weil wenn du überlegst, okay, gut, du lässt dich während der EM testest positiv auf mit 14, musst 14 Tagen Quarantäne oder Isolation, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt richtig Bedeutung ist, aber ich glaube in Isolation, ja, dann bist du das Turnier raus, dann kannst du auch direkt abreißen. Also das ist natürlich ziemlich bescheiden, weil wenn du nach vorne nicht positiv testen lässt, kannst du frühestens zum Halbfinale kommen, und ja, dann musst du halt hoffen, dass deine Teamkollegen bis dahin das beschaffen, und das ist natürlich enorm schwierig. Klar, bei den Top-Teams würde es vielleicht noch funktionieren, aber wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei Polen oder Weißrussland oder sonst wo spielst, wo du halt weißt, okay, Hauptrunde ist vielleicht das Maximale, was ich erreichen kann, ja, super, dann hilft es mir nicht, wenn ich 14 Tage in Isolation muss. Deswegen finde ich gut, dass die ERF da jetzt ein bisschen zurückgegangen ist mit ihrer Zeit, die man dort verbringen muss. Ich glaube, jetzt sind es 5 Tage, glaube ich, nur noch. Also ja, es ist schwieriger, glaube ich, noch als im letzten Jahr, weil jetzt diese Omikron-Variante, die ja enorm, was man so liest, enorm schnelle Infektionen hat, auch wenn es milde Verläufe gibt, aber zumindest sehr infektiös im Endeffekt ist. Deswegen hoffen wir mal, dass alle möglichst gesund und alle da durchkommen, und vor allem ganz, ganz wichtig, dass das deutsche Team bisher noch unbetroffen ist, aber es hat man bisher in allen anderen Turnieren auch geschafft. Axel Krummer fand ich ganz lustig, hat sich als Karl Lauterbach des deutschen Handballs verglichen, fand ich ganz lustig, oder des DHBs war es, glaube ich, aber ja, es trübt natürlich schon so ein bisschen die ganze Geschichte, und ja, ich bin mal gespannt, inwieweit man doch jetzt bis zur EM-Beginn noch Fälle sehen. Ich hoffe natürlich sehr aus Sicht der Tschechen, dass sie diesmal auch daran teilnehmen können und dass sie nicht wieder wie letztes Jahr dann kurzfristig absagen müssen. Aber aktuell sieht es ja wohl ein bisschen besser aus, auch wenn sie auch da einen anderen positiven Test hatten. Aber bisher scheint es, dass sie antreten können. Das wäre natürlich für sie enorm wichtig.
Ja, absolut. Also das wäre natürlich wieder der Worst Case, wenn jetzt noch tatsächlich Teams die Teilnahme absagen müssen. Es gibt ja anscheinend wieder diese Nachrückerverfahren. Also die Schweizer, was ich so gelesen habe, scheinen das erste Nachrückerteam zu sein auf der Liste. Ähnlich wie ja auch schon im letzten Jahr, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Und ja, dass sich jetzt irgendwie die nächsten Tage nicht noch viele Spieler mehr infizieren. Natürlich muss man dann auch die ERF so ein bisschen fragen, vielleicht kritisieren, warum man nicht früher einfach in diese Bubble gegangen ist. Das finde ich schon ein bisschen grenzwertig, wenn man liest, also die deutsche Mannschaft wird, glaube ich, am Montag nach, oder Dienstag erst, also relativ zeitnah dann zum Turnier dahin reisen. Weiß ich nicht. Also ich hätte es definitiv besser gefunden, wenn man einfach direkt in diese Bubble gekommen wäre. Es gibt auch einige EM-Teilnehmer, die untereinander jetzt auch getestet haben oder testen wollten. Das hätte man dementsprechend auch koordinieren können vor Ort. Meiner Meinung nach wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Denn was man ja auch sagen muss, ist, dass bei der WM im letzten Jahr so war, dass in der Bubble selber nicht viel passiert ist, was Infektionen angeht. Klar, andere Variante, nochmal anderes Jahr und so weiter. Ob das jetzt so gewesen wäre, auch so gewesen wäre, ist dann die Frage. Aber ja, das ist so ein Gedanke, der mich jetzt die letzten Tage auch immer wieder verfolgt hat und wo ich mir gedacht habe, hätte man das vielleicht mal ein bisschen anders angegangen oder wäre man das vielleicht ein bisschen anders angegangen, hätte man vielleicht auch ein bisschen was einfach noch verbessern können an der Situation. Ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber so vom Gefühl her, ist es so ein bisschen... Ja. Einfach generell einfach eine sehr, sehr bittere und stressige Situation.
Auf jeden Fall. Und ich meine, du hättest ja auch schon dann, wenn du dann dort gewesen wärst, hättest du die Testspiele dann auch schon in den Hallen machen können. Das heißt, du hättest schon so quasi einen ersten Testlauf auch gehabt, im Endeffekt, ob alles läuft und so weiter. Also von daher prinzipiell bin ich da auch bei dir, gerade wenn man halt weiß, dass Omikron so infektiös ist, dass man das wirklich sagt, okay, gut, Leute, wenn ihr beginnt mit eurer Vorbereitung, kommt hier hin, wir finden hier eine Regelung, weil ich meine, die Hotelkosten wahrscheinlich im Endeffekt wahrscheinlich ähnlich, sage ich es mal so. Also von daher ist ja egal, ob du jetzt hier spielst oder da, und weil vor Fans, sagen wir ganz ehrlich, kannst du aktuell sowieso kaum spielen. Das heißt, ist, ob du jetzt in der leeren Halle in Slowakei spielst oder in Deutschland, wobei gestern waren ein paar Fans da, das haben wir auch schon nicht vergessen. Aber im Endeffekt ist es, sagen wir so, egal, weil viele Fans wirst du nie reinlassen können. Das heißt, du wirst nie die großen Umsätze machen können mit Fans, also mit Ticketeinnahmen. Deswegen hätte man das durchaus überlegen können. Aber wie gesagt, das ist nur unsere Überlegung. Das ist, andere müssen das entscheiden. Und genau, dann lass uns mal ein bisschen wegkommen vom Corona-Thema. Beziehungsweise eigentlich können wir auch dabei bleiben, denn in der Handball-Bundesliga der Frauen ist ja auch das Thema Corona gerade sehr, sehr groß geschrieben. Viele Verschiebungen, Mannschaften, die komplett in Quarantäne sind. Deswegen gibt es jetzt an diesem Wochenende nur 2 Spiele in der Handball-Bundesliga. Und dann muss auch noch Blomberg in einer kleineren Halle spielen als geplant. Gut, wobei die jetzt in Leverkusen spielen, aber auch da, Tim, merken wir, dass das Coronavirus das uns einfach aktuell einfach nicht loslässt.
Ja, das kann man so sagen. Also der Spielplan wird gerade ordentlich zerpflückt. Ist echt, ja, also es ist ja nicht nur im Handball so. Ich glaube, in der Basketball-Bundesliga der Männer ist es auch gerade so, dass hier und da Spiele verschoben werden müssen. Genau, im Eishockey mit irgendwie Iserlohn, glaube ich, war es mit über 20 Fällen. Also das ist schon, ja, also das macht vor keinem Sport halt. Gestern natürlich Bayern gegen Gladbach unter sehr interessanten Vorsätzen vonstatten gegangen. Also ja, es trifft gerade echt alles und jeden. Und dementsprechend kann man da, glaube ich, auch von den Planungen her niemandem irgendwelche Vorwürfe machen. Also das Hygienekonzept steht so, wurde ja jetzt über die letzten, ja, fast schon knapp 2 Jahre immer wieder angepasst und verbessert. Und ja, ist halt die Frage, ob die Experten da irgendwelche Ideen haben, wie man das Ganze noch besser hinbekommt oder eindämmen kann. Ja, muss man sich vielleicht nochmal drüber Gedanken machen, aber ist, wie gesagt, alles in einem. Es ist ein komplettes Chaos in allen Bereichen des Sports. Von daher, ja, wird das Ganze, denke ich mal, ja, auch die nächsten Wochen, vielleicht 1-2 Monate, bis es dann in Europa, in Mitteleuropa wieder ein bisschen, ja, die Temperaturen hochgehen, wahrscheinlich auch so weitergehen. Also, das ist schon eine schwierige Situation, vor allem wenn man halt auch bedenkt, dass ja man ja eigentlich geplant hatte, dass die Saison dann wieder zu einem einigermaßen normalen Zeitpunkt enden sollte. In welcher Form das dann möglich ist, wird man dann auch sehen müssen.
Ja, das stimmt. Ich bin mal sehr gespannt, inwieweit es dort weitergeht. Wir können ja erstmal sagen, 2 Spiele gibt es in der Handball-Bundesliga der Frauen am Sonntag. Bei Leverkusen gegen HSG Blumberg-Lippe, Union Halle-Neustadt gegen TuS Metzing. Beide beginnen am Sonntag um 16 Uhr bei Live auf Sport Deutschland TV. Also könnt ihr euch ein bisschen so als Einstimmung nutzen, um dann auf 19 Uhr das Spiel Deutschland gegen Frankreich zu sehen. Also von daher unbedingt dort einschalten. Und Tim, lass uns dann zu den Herren kommen, denn dort gab es gestern eine Meldung, die schon überraschend gekommen ist. Der HC Erlangen trennt sich von Michael Haas, den Trainer, mit dem sie eigentlich erst im August bis 2024 verlängert hatten. Und es bleibt dabei, Erlangen hat keine Konstanz auf der Trainerposition.
Ja, und die Frage, die ich mir jetzt dann, oder die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist das, ob Erlangen irgendwie ja, Melsung nachmachen will. Also das beginnt ja jetzt auch schon sehr chaotisch zu werden in Erlangen über die letzten Jahre. Auf der Trainerposition vor allem und also jetzt diesen Vertrag im Sommer zu verlängern, klar, man hat jetzt keine überragende Hinrunde gespielt bisher und sicherlich ist Platz 13 auch ja ein bisschen unter dem, was man sich vorgestellt hat. Andererseits ist man auch nur 4 Punkte hinter Platz 8, also das ist, wäre eigentlich aufzuholen in einer zweiten Saisonhälfte. 14 Punkte sind okay, man hat halt absolut keine Konstanz in der Hinrunde gehabt, also es gab halt gefühlt alles an Ergebnissen, also ein Unentschieden in Flensburg zum Beispiel, eine knappe Niederlage in Berlin, dann auch nur eine knappe Niederlage in Magdeburg, wirklich gute Spiele, gute Siege, wie jetzt kurz vor Weihnachten den 10-Tore-Sieg gegen die Löwen, also klar, dann kam eben als letztes Spiel dieses Spiel in Leipzig, was man einfach von Minute 1 an gefühlt verloren hatte und überhaupt nicht reingekommen ist, was enttäuschend war, absolut richtig, aber also nur auf Grundlage dieses Spiels dann diese ja, durchgeführte Analyse so negativ oder zu so einem negativen Ergebnis zu kommen, finde ich dann schon auch ein bisschen überraschend und ja, man sagt, um die notwendige Stabilisierung der Leistung zu erreichen, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, nicht weiter zu warten. Und ob das jetzt so stabilisierend sich auswirkt, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Klar, man hat jetzt dadurch, dass Raul Alonso als Sportdirektor ja wirklich auch noch ein guter Trainer in ihm steckt, was er in Brest ja über die letzten Jahre gezeigt hat, ja, eine sehr, sehr gute Option hatte direkt im Verein selber, hat man sich dadurch wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher machen können, diese Entscheidung zu treffen. Ja, aber ja, ich finde es ein bisschen schade für Michael Haas, wie gesagt, vor allem aufgrund dessen, dass eben dieser Vertrag erst vor kurzem verlängert wurde, also schon ein bisschen komisch.
Ja, zumal muss ich ja irgendwie in den letzten halben Jahr irgendwie komplett die Vorstellung von den beiden Parteien komplett in die gegensätzliche Richtung entwickelt haben, weil ich meine, auf welcher Grundlage hast du sonst den Vertrag verlängert im Sommer, wenn du auf einmal jetzt sagst, wir haben unterschiedliche sportliche Auffassungen? Ja, super, das kann alles und nichts erstmal heißen natürlich. Für mich ist einfach nur klar, dass das Problem in Erlangen nicht der Trainer ist, sondern das Problem für mich liegt um einiges tiefer. Ich meine, Stefan Kretschmer hat gesagt, ja, Erlangen ist Meisterschaftskandidat irgendwann mal. Ja, ganz ehrlich, davon sind sie aber noch aktuell ein ganz schönes Stückchen entfernt, wenn sie es nicht mal hinbekommen. Denn Urgestein, wie Michael Haas, ne, der gute Arbeit geleistet hat, hat einen Flensburg besiegt, haben auch nicht so viele Teams bisher in den letzten Jahren geschafft, also sollte man auch mal nicht vergessen. Ja, finde ich ein bisschen sehr kurios. Für mich, wie gesagt, dieses Problem einfach tiefer. Ich glaube auch, dass man sich über einen neuen Geschäftsführer dran machen sollte, denn seien wir ehrlich, René Selke, klar, hat den Verein ein bisschen aufgebaut und mit sich auch sponsoringmäßig einiges gemacht, aber seine Entscheidung sportlich auf der Trainerposition in den letzten Jahren waren halt nicht nachvollziehbar. Und deswegen finde ich, sollte man sich jetzt da schon mal Gedanken machen, inwieweit man von der Struktur und auch von den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten, wirklich so gut aufgestellt ist, um den nächsten Schritt zu machen. Denn ich habe meine Zweifel, dass das wirklich der Fall ist, weil Trainer ist im Endeffekt immer der erste Dumme, sage ich es mal so. Also hört sich jetzt blöd an, aber im Endeffekt ist es meistens der erste Dumme. Klar, es gibt auch Trainer, die komplett schlecht sind und die es dann halt nicht hinbekommen. Klar, das kann natürlich auch passieren, aber meistens ist es nicht immer der Trainer der Schuldige, sondern da liegen die Probleme in der sportlichen Planung und auch in anderen Themen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob da wirklich mal irgendwann mal ja, ein Aufwachen stattfindet und dass man mal merkt, hey Leute, das Problem ist nicht unser Trainer oder auch sonst was, sondern es liegt tiefer. Und da muss man wirklich dann mal konsequent mal das Haus kehren, wie es so schön im Englischen heißt. Also clean the house. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob man da irgendwann mal aufwacht und dann mal wirklich auch mal konsequent sagt, so wie wir es aktuell machen, so geht es nicht weiter. Natürlich jetzt Raul Alonso kann da jetzt einiges wieder vertuschen mit guten Trainerleistungen, aber wenn er in anderthalb Jahren wieder vor der Haustür steht oder wieder rausgeschmissen wird, dann ist das Problem nicht der Trainer, sondern das Problem tiefer. Und da bin ich mal gespannt, ob die Verantwortlichen dann irgendwann mal aufwachen und sagen, Leute, so wie es aktuell läuft, von der Struktur hinter den Kulissen in dem sportlichen Bereich, so kann es einfach nicht weitergehen. Und ja, ich lasse mich überraschen. Potenzielle Nachfolger natürlich, Tim, Kai Wandschneider. Also ich meine, du musst als HCL drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob sie ihn bekommen, aber zumindest musst du mit ihm drüber sprechen.
Das wäre, wahrscheinlich eine der besten Optionen. Mal schauen, ob er jetzt nach einem halben Jahr Pause schon wieder die Motivation findet und die Lust hat, zurückzukehren. Dass er generell noch nicht ganz fertig ist mit Handball und mit der Handball-Bundesliga, hat er, glaube ich, immer mal wieder durchblicken lassen. Von daher wäre das auf jeden Fall eine gute Option. Vor allem, weil ja die Situation Erlangen-Wetzlar durchaus vergleichbar ist. Also man hat in Erlangen einen etablierten Bundesligisten, der jetzt seit Jahren mehr oder weniger im Mittelfeld sich platzieren kann. Mal klar mit kleinen Ausreißern nach oben oder unten, aber alles in allem wirklich halt ein gestandener Mittelfeldclub, der eben mit einem Kai Wandschneider durchaus die Möglichkeit hätte, sich weiterzuentwickeln. Bin ich sehr gespannt. Keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, ob Raul Alonso jetzt wirklich sagt, ich will auf dieser Sportdirektorposition definitiv bleiben. Oder ob er dann sagt, ich kann mir das auch als Trainer hier vorstellen. Muss man mal abwarten, wie vielleicht dann die ersten Spieler so ablaufen. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Da müsste man sich natürlich um einen neuen Sportdirektor kümmern. Vielleicht jetzt auch nicht so perfekt. Also ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant zu beobachten, was da jetzt so in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten passiert hinsichtlich der Trainerposition und der nächsten Personalentscheidung. Und genau, zu welchem Zeitpunkt dann der neue Trainer dann eventuell übernimmt. Ob das schon in dieser Saison ist, ob das dann zum Sommer hin ist, wo sich ja durchaus ein bisschen was tut in der Liga, was die Trainerposition angeht. Also das spricht auf jeden Fall für ordentlich Spannung.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns, Tim, noch zum Abschluss auf eine schöne Aktion zu sprechen kommen. Und zwar gibt es bei der Plattform Change, also das ist so eine Petitionsplattform, change.org, eine Petition von Füchsenfans, dass Silvio Heinefelder denn noch zurückkommen soll in den Fuchsbau. Schöne Geschichte, ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Ich kann es mir im Moment auch nicht komplett vorstellen. Also es würde mich schon ein bisschen wundern. Andererseits, also Heinefetter Berlin an sich, das Bild, das passt natürlich. Die Situation würde es anbieten, denn es wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass Freddy Gentz im Sommer wechseln wird. Ich meine, nach Bietigheim. Dementsprechend wird die zweite Torhüterposition frei im Sommer. Heinefetter braucht noch einen neuen Verein ab Sommer. Also ne, es würde funktionieren und die Rahmenbedingungen an sich erstmal stimmen. Und ja gut, also wenn die Fans es auf jeden Fall so positiv sehen, finde ich generell schon mal sehr, sehr cool, sehr interessant. Könnte ich mir allein vom Gedanken her vorstellen. Ich habe es auch vor ein paar Wochen ja schon mal ins Spiel gebracht, als mögliche Rückkehr. Aber ja, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir im Moment irgendwie nicht vorstellen, aber irgendwie auch schon. Also schauen wir mal, was daraus wird. Ich glaube jetzt nicht, dass die Petition an sich so viel bewirken wird, außer dass man vielleicht bei den Füchsen sich denkt, ah, okay, vielleicht denken wir doch mal drüber nach, aber ja, dass man jetzt aktiv deswegen auf ihn zugeht, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Fall sein wird, aber ja, interessant, eine schöne Aktion, mal gucken, was daraus wird. Und genau, ja, generell, Heinefetter, immer noch nichts Neues, wie gesagt, zu seiner Zukunft. Ich bin gespannt, was da passiert und wohin sie ihn dann am Ende zieht. Und vielleicht ja doch wieder zurück nach Berlin, wer weiß.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch sehr gespannt, wo es für ihn hingehen wird. Wie gesagt, es sind noch einige Planstellen, die offen sind. Ich bin mal gespannt, wo er am Ende landen wird. Und dann, was die Berliner machen, indem sie ja Frederik Gentz, auf den sie ja so große Stücke gesetzt haben, ja scheinbar doch lieber haben ziehen lassen. Gut, natürlich Vertrag, der ausgelaufen ist, aber scheinbar hat ihn dann doch nicht überzeugen können, dann doch da zu bleiben. Der geht jetzt in die zweite Liga zu SG BBM Bietigheim. Vielleicht kommt er dann auch wieder zurück in die erste Liga. Das muss man mal schauen, wie die erste Liga dann, oder die zweite Liga, wie es dort aussieht, dann im Endeffekt um die, im Kampf um die Plätze nach ganz oben. Und von daher, ja, war es das für die heutige Ausgabe. Uns gibt es dann nächste Woche wieder dann mit der Vorschau auf die Handball-EM. Das heißt, unbedingt mal vormerken. Zudem gerne uns auch beim Kick-Tipp, da habe ich gerade ein Tippspiel erstellt, folgen. Anwurf-EM. Findet ihr euch, könnt gerne dann teilnehmen und gegen Tim und mich tippen. Mal schauen, wer am Ende die meisten Punkte sammelt. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Und ja, ansonsten uns natürlich gerne weiterhin folgen bei den Podcasts eurer Wahl. Gerne mal eine Rezension erlassen. Bei iTunes natürlich gerne 5 Sterne, auch gerne konstruktives Kritik geben. Woran können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns auch gerne folgen auf Twitter mit dem Handle ZeppMar56 bei mir. Und bei Tim ist es Tim_Detdetmar23. Wir uns gerne kontaktieren, mit uns in Kontakt treten. Diskutieren über alle möglichen Themen, eure Meinung sagen zu Michael Haas, sind wir sehr offen für, vielleicht sind wir da noch zu kritisch, aber vielleicht gibt es auch eine andere Meinung, bin ich sehr gespannt drauf und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.